Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Campusfunk der Uni Tübingen auf der Wüstenwelle. Im Studio steht heute für euch Alina Spitzenberger. Die heutige Sendung beinhaltet schwere Kost, denn Stella erzählt uns ihre Geschichte. Und diese ist sehr erschütternd und grausam, jedoch leider wahr. Deshalb möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Es werden sensible Inhalte zum Thema sexuellen Missbrauch, sexualisierter und seelischer Gewalt angesprochen. Wer sich mit diesen Sachverhalten unwohl fühlt, schaltet nun lieber aus. Und mit euch anderen starten wir direkt in Michael Lehmanns Podcast Stella, eine True Crime Geschichte.
Wenn ich nicht alles von dir lieb haben darf, dann kann ich gar nichts von dir lieb haben.
Dies ist die Geschichte von Stella. Eine Geschichte von einer nicht so ganz normalen Familie. Von Manipulation und Verbrechen. Eine Geschichte wie eine Kindheit, eine Jugend, ein Leben zerstört wurde. Die Namen aller handelnden Personen sind geändert. Für die ärztlichen Gutachten liegen keine Belege vor. Die O-Töne entstanden allein aus der Erinnerung von Stella und können nicht journalistisch überprüft werden.
Geburt und frühe Kindheit.
Stella wird im Jahr 1994 im Schwarzwald geboren. Ihre Eltern heißen Martina und Stefan. Martina arbeitet bei einer kleinen Firma im Büro. Sie hat keine abgeschlossene Ausbildung. Als sie mit Stella schwanger ist, steigt sie aus dem Beruf aus. Stefan hält sich mit einem Minijob als Lagerist über Wasser. Er ist ein sehr schwieriger Mensch. Bevor er Martina kennenlernt, ist er einige Jahre obdachlos, schreibt darüber sogar ein Buch. Als Stella auf die Welt kommt, sitzt Stefan in Talkshows, um sein Buch zu promoten.
Ja, mein Vater hat immer gesagt, deine Mutter hat dich auf die Welt gebracht und ich habe das Buch auf die Welt gebracht.
Stefan bekommt zu der Zeit sogar ein Angebot von Modedesigner Rudolf Mosi Mooshammer aus München für eine Kooperation. Er muss aber ablehnen, denn Stefan hat eine schwere Depression. Er kann überhaupt nicht gut mit Geld umgehen und verpulvert das, was seine Buchverkäufe einbringen, direkt wieder. Unter anderem in einen Brockhaus, den er nie nutzt. Stella sagt, sie könne sich noch daran erinnern, dass ihre Eltern sich nicht verstanden und viel gestritten hätten. Stefan tut Martina nicht gut. Als Stella 3 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern und Stella zieht mit ihrer Mutter in eine eigene Wohnung. Nach der Trennung der Eltern sieht Stella ihren Vater anfangs jedes zweite Wochenende.
Martina lernt Dirk kennen.
Als Stella 4 ist, macht der Opel Corsa ihrer Mutter Probleme. In der Werkstatt lernen Stella und ihre Mutter Dirk kennen. Er arbeitet als Kfz-Mechaniker. Dirk ist ebenfalls frisch geschieden, hat 2 Kinder. Er sucht nach der Reparatur Martinas Nummer aus der Kundenliste heraus. Er ruft sie an und möchte sie treffen. Martina freut sich sehr. Wenig später zieht Dirk bei ihr ein. Fortan übernimmt Dirk die Rolle des Stiefvaters.
Es war für mich ziemlich merkwürdig. Ich hatte mich natürlich schon sehr an die Situation gewöhnt, meine Mama für mich zu haben. Ich fand das sehr schön. Und wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Und auf einmal war da dieser Mensch, den ich eigentlich noch gar nicht so kannte. Und was halt komisch war, war, der hat von Anfang an diese Vaterrolle sehr enthusiastisch, aber auch sehr nachdrücklich eingenommen. Der hat mich eigentlich erzogen von Tag 1 und vor allem auch sehr korrektiv und sehr streng und war sehr häufig am Meckern. Und das hat mir dann natürlich gar nicht gepasst, so als Kind, das vielleicht auch noch so ein bisschen in der Trotzphase gesteckt hat in diesem Alter. Ja, da war ich gar nicht mal so glücklich drüber. Aber ich habe mich dann auch sehr schnell mit der Situation arrangiert, weil der hat sehr schnell auch eben eine sehr wichtige Rolle übernommen. Der hat sehr viel mit uns gemacht und Ausflüge und uns sehr viel gezeigt, uns den ganzen Schwarzwald gezeigt eigentlich. Und ja, dadurch sind wir sehr viel rausgekommen und er hat dadurch auch sich sehr schnell etabliert als eine feste Größe in der Familie und auch als irgendwo unverzichtbar. Und ich habe ihm dann auch sehr schnell vertraut, bin dann auch sehr schnell zu ihm hin und habe mit ihm gekuschelt. Also ich habe ihn sehr schnell als mein Vater wahrgenommen und auch angenommen, weil ja mein leiblicher Vater weniger eine aktive Vaterfigur war für mich, sondern ja immer so dieser auf der Couch liegende, jammernde Mensch, der ja dem ich eigentlich nur im Weg stehe. Und da war der Dirk eben ganz anders. Der war sehr aktiv und sehr, ja, auch väterlich, so wie man das in dieser Rolle eben erwartet.
Als Stella noch im Kindergarten ist, erhebt Dirk plötzlich schwere Vorwürfe gegen Stellas Vater.
Also das habe ich tatsächlich erst im Nachhinein mitbekommen. Währenddessen habe ich nur gemerkt, irgendwas ist komisch. Aber später habe ich mitbekommen, dass der Dirk meinem Vater vorgeworfen hat, dass er mich missbrauchen würde und unter Tabletten setzen würde, weil es die ganze Zeit hieß, die Stella ist so komisch, wenn die nach Hause kommt vom Stefan und irgendwas stimmt da nicht. Und mein Stiefvater hat dem tatsächlich vorgeworfen, er würde mir was tun, wenn ich bei ihm bin.
Dirk äußert seinen Verdacht bei der Polizei. Die schaltet den Kinderschutzbund ein und lässt Stellas Vater beobachten.
Ich habe das nicht wirklich realisiert, also ich konnte nicht einordnen, was passiert. Ich habe nur gemerkt, dass viele Dinge anders sind als sonst, eben dadurch, dass mein Vater und ich uns auf einmal treffen mussten oder getroffen haben bei so einer Frau und in so einem Haus mit dieser Frau zusammen und dass er dann da mit mir gespielt hat und mir irgendwelche Geschenke mitgebracht hat und das alles ganz anders war als sonst. Und dann habe ich halt später im Nachhinein mitbekommen, das war eine Dame vom Kinderschutzbund, die erstmal überwachen sollte, geht da alles mit rechten Dingen zu, sieht sie da irgendwo was Problematisches. Und es war letzten Endes so eine Maßnahme, mit der mein leiblicher Vater dann eben nochmal die Chance hatte, sich zu beweisen und dieses Sorgerecht zu erhalten, dass er das Geteilte, das er hatte. Ich glaube mittlerweile, dass der Dirk damit erreichen wollte, das alleinige Sorgerecht für eben sich und für meine Mutter zu ergattern. Also der Stefan war einfach ein Störfaktor für ihn, weil der auch gegen meinen Stiefvater, was weiß ich, gewettert, gehetzt hat. Er mochte ihn einfach nicht und war für mich eben nochmal so eine Anlaufstelle von meinem Stiefvater weg. Und dadurch, dass er ihn vielleicht durch diese Maßnahme hätte ausschalten können, hätte er mehr Kontrolle über mich gehabt. Und ich glaube, das war so ziemlich der Hauptgrund, warum er das alles losgetreten hat. Weil ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass da irgendwie tatsächliche Anhaltspunkte waren, dass irgendein Missbrauch stattfand. Er war vielleicht nicht so der fähigste Vater, aber er war ein guter Mensch zu mir und hat mich auf gar keinen Fall irgendwie körperlich missbraucht.
Nach einer Weile gibt die zuständige Person vom Kinderschutzbund grünes Licht und Stella und Stefan treffen sich wieder unbeobachtet. Wenig später lernt Stefan eine neue Frau kennen. Sie ist gut situiert. Die beiden lieben sich. Dies ändert nichts daran, dass Stefan all die Jahre über kaum Unterhalt an seine Tochter zahlt. Stellas Eltern klagen allerdings nicht dagegen.
Der erste Umzug.
Als Stella 6 Jahre alt ist, wird sie noch in ihrem alten Wohnort eingeschult. Kurz darauf zieht die Familie in eine gemeinsame, größere Wohnung um. Martina kündigt ihren Bürojob im alten Wohnort. Der Umzug wirft Stella mit 6 Jahren komplett aus ihrem alten Umfeld. Doch sie kommt schnell mit der Situation zurecht. Dirk hat einen sicheren Job, die Familie eine schöne Wohnung mit Garten und die kontaktfreudige Stella findet schnell neue Freunde.
Beginn der Armut.
Als Stella in der 3. Klasse ist, verliert Dirk unerwartet seinen Job. Er versucht ein paar Mal woanders anzufangen, doch das funktioniert nicht.
Er hat immer wieder versucht, neue Jobs zu finden, hat sich sehr bemüht darum, aber er war einfach nicht der verträglichste Mensch und er hat in jedem Job, den er irgendwo angefangen hat, ein Problem gefunden. Vor allem zum Beispiel hatte er diese Plastikfabrik, in der er arbeiten konnte und dann meinte er so, ja, da will man mich vergiften, das sind Giftstoffe. Und in jedem Angebot, das er bekommen hat, war irgendwas dergleichen, dass er dann am Ende meinte, nee, das mache ich nicht, das ist gefährlich, das greift uns an. Ja, mein Stiefvater war schon was man heutzutage als Schwurbler einordnen würde. Der hat an sehr viele Verschwörungserzählungen geglaubt und die auch an mich und meine Mutter herangetragen und war, wie das auch gerne mal einhergeht, vielleicht sehr paranoid, sehr misstrauisch gegenüber seiner Umwelt. Und dementsprechend hat er dann einfach keine neue Anstellung gefunden und wie er sich verhalten hat, hat sich natürlich auch nicht positiv ausgewirkt. Er hat am Ende sich A geweigert und B konnte sich nirgendwo eingliedern.
Im Laufe ihres 4. Schuljahrs bekommt Stella langsam mit, dass ihre Eltern finanzielle Schwierigkeiten haben.
Als wir in der Schule gefrühstückt haben, da musste natürlich jeder irgendwas mitbringen, wie das gang und gäbe ist. Und da war eben das Problem, wir konnten uns nichts leisten. Wir hatten kein Geld für Nutella oder irgendwas dergleichen. Und dann sind meine Eltern in den Wald gegangen. Also die haben sich schon sehr bemüht, A, die Fassade aufrechtzuerhalten und B, dass ich nicht schlecht dastehe. Und die haben Beeren gesammelt und daraus dann Konfitüre gemacht, die ich dann mitnehmen konnte. Meine Eltern haben sich ab einem bestimmten Punkt auch eigentlich alles an meinem Geld geliehen. Ich hatte zum Beispiel, ja, zu meiner Konfirmation hatte ich Geld bekommen, das haben die sich geliehen. Und auch Ersparnisse von davor haben die sich geliehen. Also geliehen in Anführungszeichen, weil ich habe es am Ende nie wiederbekommen. Aber es wurde immer unter der Prämisse leihen übergeben. Also am Ende hatte ich gar keine Ersparnisse mehr. Ich wollte auf den Führerschein sparen. Und das war am Ende eben nicht mehr möglich.
Dirk macht sich schließlich selbstständig, gründet zuerst eine esoterische Zeitschrift, die keinen Erfolg bringt, und fängt dann mit astrologischer Lebensberatung an. Auch die läuft ziemlich schlecht. Martina malt Ölbilder, hat sogar eine kleine Ausstellung, doch auch das funktioniert nicht langfristig. Aufgrund von Eigenbedarf der Vermieter zieht die Familie zum zweiten Mal um.
Der Vorbote.
Stella ist 11 Jahre alt, als etwas passiert, das vorausahnen lässt, wie ihre restliche Jugend verlaufen wird.
Ja, das war ziemlich komisch, als ich 11 war. Das war gerade so auch dieser Zeitbereich, als wir den Umzug geplant haben oder meine Eltern. Und darüber war ich sehr traurig. Ich habe geweint und zwar sehr bitterlich. Also ich habe ziemlich geschluchzt, lag im Bett und dann ging auf einmal die Tür auf und das Licht ging nicht an. Aber mein Stiefvater kam dann rein zu mir. Und was ungewöhnlich war, war normalerweise, wenn ich geweint habe oder wenn irgendwas in der Art passiert ist, wollte der mich eigentlich immer beruhigen und der hat eigentlich immer geredet und auf einmal stand der da und war so still und das war super ungewöhnlich für ihn. Ja, und dann ist er mit seiner Hand unter meine Decke gegangen und hat seine Hand auf meinen Bauch gelegt und ich habe natürlich sehr stark geweint. Ich habe das so eingeordnet, es war schon seltsam für mich, aber ich dachte, okay, der will mich vielleicht beruhigen, damit ich nicht mehr so stark atme, nicht mehr so stark schluchzen muss. Und die Hand ist dann halt immer weiter nach unten gegangen, bis sie irgendwann so auf meinem Schamhügel war. Aber selbst da habe ich das noch nicht irgendwie eingeordnet als sexuell motiviert, sondern ich dachte wirklich, der möchte mich einfach nur beruhigen, auch wenn das seltsam für mich war. Und mittlerweile auch so ein Anhaltspunkt, okay, der hat das geplant. Und zwar schon von vornherein, und schon als ich 11 war, quasi schon.
Nach diesem Zwischenfall passiert erstmal eine Weile nichts mehr.
Das Zentrum.
Stella geht seit 2 Jahren aufs Gymnasium, als es um die Familie finanziell wieder etwas besser steht, da sie einen Zuschuss vom Arbeitsamt bekommt. Stellas Stiefvater fängt nun an, Luftschlösser zu bauen.
Da hatte er eben so diese, in Anführungsstrichen, Vision, so hat er das auch immer genannt, dass er das hell gesehen hätte, so ja, es wird ein Zentrum geben, das wird er bauen und er wird das aufrichten, so indem er so auch als Berater fungiert, als astrologischer und da kommen dann nur einflussreiche Menschen und damit werden wir ganz reich und es werden nur gute Menschen da reinkommen. Also ja, eine ziemliche Fantasie, aber er hat meine Mutter davon überzeugt, er hat auch ein Stück weit mich davon überzeugt und ich denke auch sich selbst. Ich denke wirklich manchmal, er hat sich selbst diese Lügengeschichten aufgetischt, um irgendwie weitermachen zu können. Also ich glaube manchmal wirklich, der hat da selbst sehr stark dran geglaubt.
Der erste Missbrauch.
Als Stella 13 ist, kommt ihr Stiefvater nachts in ihr Zimmer, als sie bereits schläft. Er legt sich nackt zu ihr ins Bett, unter ihre Decke, atmet schwer und legt die Hände zwischen ihre Beine. Stella wacht dadurch auf. Sie erzählt heute, dass sie genau wusste, was Dirk da macht. Sie kannte damals schon den Film Lolita von Adrian Lyne, an den sie sofort denken musste.
Es war ziemlich schockierend. Also als würde die Welt stillstehen, weil ich sehr schnell einordnen konnte, was da passiert. Aber ich wollte nicht glauben, dass es passiert, weil für mich ab diesem Moment total klar war, jetzt wird nie wieder irgendwas so sein wie vorher. Die ganze Familie, alles, unser Miteinander wird nie wieder so sein wie vorher. Ich war sehr gut aufgeklärt, ich wusste, was da passiert und was er tut. Und vor allem auch, dass ich das auf gar keinen Fall will. Aber ich war wie versteinert. Und ich dachte mir, okay, dadurch, dass er das jetzt tut, ist alles anders. Und ja, ich habe einfach erstmal gar nichts gefühlt, außer so Schock. Und ja, mir ist wie so ein Backstein in die Magengrube gesackt in dem Moment. Der hat dann zu mir gesagt, weil er wohl gemerkt hat, dass ich mich erschrecke, lass es einfach geschehen. Und es macht mich bis heute so wütend, dass er das so gesagt hat, weil ich wollte das nicht. Ich wollte es einfach nicht und der hat das einfach trotzdem gemacht und da bin ich bis heute einfach wütend.
Nach einer Weile holt Dirk eine Kamera und will Bilder von Stella machen. Stella lässt es zu, weil sie total verstört ist. Dirk geht anschließend aus dem Zimmer. Für Stella ist allerdings von Anfang an klar, dass dies keine einmalige Sache war. Sie liegt im Bett und kann in dieser Nacht nicht schlafen. Am Tag danach nimmt ihr Stiefvater sie in sein Büro und versucht ihr weiszumachen, dass das, was sie machen, völlig normal sei.
Der hat mich dann am Tag danach zu sich in sein Büro geholt und hat dann erstmal versucht, mich zu manipulieren. Also habe ich da damals natürlich nicht so wahrgenommen. Er hat mir einfach einen Vortrag darüber gehalten, das, was wir hier machen, ist kein Missbrauch. Also vor allem so diese Narrative wir, als wäre ich irgendwie ein aktiv konsensueller Beteiligter an der ganzen Sache. Weil Missbrauch ist ja was Böses und ich habe dich ja lieb. Und du kannst mir nicht vorwerfen, irgendwie, dass ich dich missbrauchen würde, weil das würde mir ja vorwerfen, dass ich böse bin, dass ich dir was Schlechtes will. Aber das ist ja was Gutes. Die Gesellschaft versteht das nur nicht. Also was viele Missbrauchstäter auch so als Narrativ nehmen, die Gesellschaft versteht das nicht. Aber das ist auch was ganz Schönes und was ganz Gutes für uns beide. Und was ich ganz interessant finde, eben auch generell bei so Missbrauchstätern, die brauchen ganz oft so diese Selbstlüge, dass das wirklich alles ganz toll ist und ganz normal ist, was die da tun. Und eben so war das bei meinem Stiefvater auch. Der musste selbst sich irgendwie vorlügen, das ist alles klasse und super. Und für sie ist das auch schön. Und dementsprechend konnte er es nicht gebrauchen, wenn ich einen Widerwille gezeigt habe. Das war für ihn ganz wichtig. Da hat dann auch irgendwie körperlich nichts funktioniert bei ihm. Ich musste kooperieren. Und ja, dadurch, dass ich eben natürlich nicht kooperativ war, hat er das über Manipulation erlangt, indem er mir dann auch so Sachen gesagt hat wie ja, der Geldfluss, also das ist so ein spirituelles Narrativ, der Geldfluss bei uns, der hängt davon ab, ob du kooperativ bist. Weil wenn du dich wehrst, da sind irgendwelche Kanäle im Äther dann gestört. Und wir müssen hier eine schöne Zeit miteinander haben. Ansonsten, ja, wenn es dann auch finanziell bei uns nicht lief, dann hat er das auf mich zurückgeführt. Ja, weil du dich wehrst irgendwie, sind wir arm und läuft bei uns nichts. Also selbst diese Armut, unter der wir alle gelitten haben, hat er dann noch an meinen Widerwillen und an meinen Widerstand gekettet.
Anfängliche Gegenwehr.
Stella wehrt sich zunächst. Daraufhin straft Dirk sie mit Ignoranz.
Ja, das war relativ am Anfang von dem Missbrauch. Da habe ich noch sehr viel Widerwille gezeigt. Und da hatten wir mal wieder so ein Gespräch bei sich im Büro bei meinem Stiefvater und dann meinte er so zu mir, ja, wir können das lassen, aber wenn ich nicht alles von dir lieb haben darf, dann kann ich dich gar nicht lieb haben. Also es ist heuchlerisch von dir, so hat er das wortwörtlich gesagt, dass du von mir verlangst, ich soll dir ein liebender Papa sein, aber dein Köpfchen darf ich lieb haben, so das hier darf ich lieb haben, so aber das hier so, ja, das zwischen meinen Beinen quasi darf er nicht lieb haben. Und ich habe dann halt gesagt, das ist mir egal, ich möchte das nicht. Und dann meinte er so, gut, dann machen wir das so. Und dieses Nicht-Liebhaben, dieser Liebesentzug, ja, den hat er dann auch sehr schnell durchgesetzt. Also ich kam dann von der Schule heim, wie so ein normales Kind in dem Alter, wollte von meinem Tag berichten. Und er sitzt einfach da und verweigert die Kommunikation mit mir. Er redet nicht mit mir, er guckt böse auf seinen Teller, wie so ein trotziges kleines Kind und redet nicht mit mir. Und meine Mutter merkt natürlich, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nicht wie sonst. Sodass sie am Ende dann noch mich gefragt hat, was ist denn mit dem Dirk? Was ist denn los? Was hast du denn gemacht? Der ist sauer. Und am Ende, ja, blieb dadurch noch mehr Schuld an mir haften. Die Harmonie war zerstört, die ja für meine Mutter so das höchste Gut war. Die kann es gar nicht ertragen, wenn Streit ist. Und ich konnte das auch nicht ertragen, weil ich wollte einfach meine Familie zurück, in die ich zurückkommen kann und in der ich einen sicheren Ort finde, über den ich, ja, bei der ich auch über meinen Tag reden kann. So, Schule war ja für mich auch nicht so toll immer, weil ich sehr schwer Anschluss gefunden habe mit meiner Klasse. Und da war es für mich so wichtig, eine Familie zu haben, die für mich ein sicherer Hafen ist. Und ja, das war da nicht mehr gegeben. Da saß einfach mein Stiefvater und hat nicht mehr mit mir gesprochen. Und relativ fix im Anschluss dazu kam er dann auch in mein Zimmer. Und dann legt er schon so seine Hand auf mein Bein und meinte, willst du das wirklich so, wie es jetzt ist? Und dann, ja, war für mich klar, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist jetzt ein Gefängnis, so eine Art Gefängnis. Ich muss jetzt da mitmachen. Und das Einzige, was ich irgendwie machen kann, ist mir dieses Gefängnis so erträglich gestalten wie nur möglich. Das heißt, ich habe dann halt versucht, die Dauer dieses Missbrauchs zu verkürzen. Und dazu musste ich dann leider auch kooperativ sein, weil das war mir so wichtig. Und eben dieses Kooperativsein, das war für mich ganz schlimm, weil ich dadurch so ein Beteiligungsgefühl an der Sache hatte und immer dachte, okay, ich mache ja aber mit.
Sobald die Mutter das Haus verlässt, steht Dirk nun in Stellas Zimmer. Meistens tagsüber, seltener auch nachts. Martina ist beinahe täglich aus dem Haus. Ihr Stiefvater missbraucht Stella währenddessen sehr häufig.
Bei jeder Gelegenheit hat er mich missbraucht. Also wann auch immer wir allein im Haus zusammen waren, ist er in mein Zimmer gestanden. Da konnte ich so schnell oft gar nicht reagieren. Ich habe ganz oft nicht gewusst, dass meine Mutter geht, einkaufen geht oder einfach rausgeht. Und dann stand er, oder ich habe schon die Schritte gehört von ihm immer. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht's wieder los, wie er die Treppe hochkam aus seinem Büro. Und ich konnte da leider nicht immer schnell genug reagieren. Der ist immer in mein Zimmer gekommen und dann hat er erstmal so in dieser widerlichen Säuselstimme auch mit mir gesprochen, so hallo. Und dann hat er eben immer so säuselnd mit mir geredet. Und das hat mich so wütend gemacht, das hat mich so geekelt, diese Säuselstimme, die er dann auch mal drauf hatte. Und ja, es hat alles da einfach zu diesem Lügenschein beigetragen, das ist doch alles ganz toll und schön.
Fluchtversuche.
Stella versucht oft, mit ihrer Mutter mitzugehen. Doch die sagt nie Bescheid, wann sie das Haus verlässt. Manchmal läuft Stella zu einem naheliegenden Sendemast und versteckt sich dort.
Manchmal habe ich es geschafft, dass ich gemerkt habe, okay, Mama zieht sich an, die macht sich auf den Weg. Da bin ich dann auch geflüchtet teilweise gerannt und habe auch immer wieder hinter mir hergeschaut, ob er mir vielleicht folgt.
Wiederholte Gegenwehr.
Auch während der Missbrauch passiert, wehrt sich Stella immer wieder dagegen.
Das war so, dass ich einfach nur eine gewisse Zeit lang mich so kooperativ verhalten konnte, weil ich dann auch diese starken Emotionen versucht habe zu unterdrücken. Nur wenn das zu lange gedauert hat, dann habe ich das einfach nicht mehr geschafft. Dann ist es wie aus mir rausgebrochen, diese Wut und dieser Widerwille. Deswegen habe ich auch versucht, das Ganze dann immer so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, sozusagen, damit ja auch dieser Ausbruch von mir nicht kam, dieser Gefühlsausbruch, weil der hat dann immer zur Folge gehabt, dass mein Stiefvater mich mit in sein Büro genommen hat und dann nochmal 3 Stunden mit mir diskutiert hat darüber und mich zermürbt hat, damit ich wieder gefügig werde und nicht mehr Widerwille zeige. Und das war für mich fast schlimmer oder ja, mindestens genauso schlimm wie der Missbrauch selbst, weil ich mich dann einfach nochmal kognitiv auseinandersetzen musste mit dem, was mir da passiert ist. Es wäre mir lieber gewesen, wenn ihm diese Kooperation nicht so wichtig gewesen wäre, sodass er mich einfach körperlich überwältigt hatte, egal wie ich reagiere. Weil dadurch, dass er mich in dieses Mitmachen gedrängt hat, habe ich mich schuldig gefühlt. Und ich habe mich auch sehr geekelt dadurch, dass ich so aktiv mitmachen musste. Und es wäre für mich einfacher gewesen, das einfach zu ertragen und nicht auch noch so zu tun, als wäre das alles super und alles toll. Weil das war für mich, das hat mich so wütend gemacht, dieses immer so tun müssen, als wäre das gut und als wäre das kein Problem für mich.
Die Rolle der Mutter.
Stellas Mutter fragt während der Zeit des Missbrauchs nie großartig nach, was denn los sei, wenn zwischen ihrer Tochter und Dirk angespannte Stimmung herrscht. Martina ist konfliktscheu und redet Probleme oft klein. Bis heute hat Stella Schwierigkeiten, über unangenehme Dinge zu sprechen, da sie sich früher nie ernst genommen fühlte.
Für meine Mutter war das höchste Gut, dass Harmonie herrscht, weil mit Unfrieden kam sie noch nie so wirklich klar, auch als Kind bei mir, wenn mir mal irgendwas nicht gepasst hat, wenn ich traurig, wütend oder irgendeine negative Emotion hatte. Das musste sofort unterbunden werden. Das durfte nicht sein und dementsprechend durfte auch so ein Konflikt nicht sein, eben wie bei der Situation, die wir am Esstisch hatten. Da meinte sie dann ja auch zu mir, was ist denn mit dem Dirk los? Aber ja, meine Mutter war auch sehr gut darin und ist schon immer sehr gut darin, Probleme zu bagatellisieren oder auch einfach wegzudenken, so nach dem Motto, da ist nichts.
Martina ist es gewohnt, dass Dirk hin und wieder sehr launisch ist, wodurch sie keinen Verdacht schöpft, dass zwischen ihm und Stella irgendetwas ungewöhnlich sein könnte. Das Verhältnis von Dirk und Stella entspannt sich von selbst immer wieder, je nachdem, wie kooperativ Stella sich verhält.
Deine Mutter weiß was.
Dirk behauptet nach einer Zeit, dass Martina von dem Missbrauch wisse und nur nicht so gerne darüber rede. Er erzählt Stella sogar, dass das Ganze von ihrer Mutter abgesegnet sei.
Also mein Stiefvater hat meine Mutter da mit reingezogen, quasi, also zumindest von mir. Er hat dann nämlich diese Narrative gesponnen. Ja, deine Mutter kam ja auch schon zu mir, so die Stella, die ist ja auch so langsam in dem Alter und du könntest ihr da ja ein bisschen helfen, weil die Jungs in ihrem Alter interessieren sich noch nicht. Also er hat ihr sogar eine befürwortende Rolle zugesprochen von mir. Zumindest hat er immer das so dargestellt, als wüsste sie davon und als wäre das völlig in Ordnung für sie.
Stella glaubt ihrem Stiefvater damals. Heute sagt sie:
Ich war schon auch ziemlich naiv. Ich hatte nicht so viel Kontakt zur Außenwelt und hatte als Repräsentation für die Gesellschaft, für so ziemlich alles, hatte ich meine Eltern. Und so wie das halt immer ist in dem Alter, man betrachtet seine Eltern noch so als diesen Kosmos, der repräsentativ ist dafür, wie das Leben läuft. Und ich denke, so lief das auch bei mir. Also ich habe ihm keine Lügen unterstellt in der Hinsicht und habe auch einfach sehr vieles geglaubt. So eben auch, dass er hellsichtig ist oder der hat auch so Zeug erzählt wie, dass er Telekinese beherrscht, also dass er Gegenstände mit Gedankenkraft bewegen kann. Und ja, er hat sich selber als sehend präsentiert und ich kann sehr schlecht in seinen Kopf reingucken, ob er das wirklich auch selbst geglaubt hat. Aber er hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass er meine Gedanken lesen kann. Und das war für mich sehr entscheidend, negativ entscheidend, weil ich habe mich noch nicht mal getraut, schlecht über das zu denken, was er mit mir gemacht hat. Weil ich dachte, oh Gott, der kann meine Gedanken lesen. Ich habe dem eigentlich alles geglaubt, weil er auch sehr überzeugend sein konnte. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass er mich anlügt. Also da hatte ich ja auch irgendwie gar nicht so wirklich ein Feedback von der anderen Seite, dass das Quatsch sein könnte. Höchstens von meinem leiblichen Vater. Und den hat Dirk ja immer wieder versucht auszuschalten. Wahrscheinlich auch aus diesen Gründen. Ja, ich hätte einfach nicht ihm das unterstellt. Ich hätte auch gar nicht getraut, ihm das zu unterstellen, dass er mich anlügt.
Eine weitere Lüge, die ihr Stiefvater Stella erzählt, ist, dass er eine Durchtrennung des Samenleiters gehabt hätte und daher keine Verhütung brauche.
Der hat behauptet, dass er eine Vasektomie gehabt hätte und demnach auch keine Kondome nutzen müsste, dass mir nichts passieren könnte, dass ich auch nicht schwanger werden könnte. Und von meiner Seite aus hätte ich zu dieser Zeit schwanger werden können. Also ich war schon im Rahmen meiner Periode, habe die sehr früh bekommen. Und habe dann später erst erfahren, dass das eine Lüge war von ihm. Also er hat mir das dann irgendwann später aufgeklärt, dass er mich angelogen hat, zu meinem Schutz. Ja, und ich kann nur von Glück sprechen, dass da nichts passiert ist.
Die Ausweglosigkeit.
Für Stella ist es nie eine Option, mit ihrer Mutter zusammen zu gehen. Sie hat paradoxerweise ihren Stiefvater immer noch gern, da der die fehlende Vaterfigur nun wieder völlig ausfüllt, solange sie eben den Missbrauch über sich ergehen lässt.
Das Problem ist ja, dass in so einer Missbrauchssituation, die von einem Elternteil ausgeht oder generell von einem Familienangehörigen oder von einer Vertrauensperson, dass ja dieses Verhältnis nicht nur aus dem Missbrauch besteht, sondern du hast ja eine Geschichte mit der Person Und hier war es eben mein, von mir auch als dieser anerkannte Vater. Und ich hatte meinen Vater lieb. Und der war ja auch gut zu mir als Kind und mir auch eine gute Vaterfigur sehr lange. Und das war einfach eine sehr starke Ambivalenz. Und natürlich war dieser Missbrauch für mich furchtbar und ja, hat unser Verhältnis sehr schwierig gemacht für mich, weil ich musste immer zurechtkommen mit dieser Ambivalenz zwischen, ich habe ihn lieb und was er da macht, ist schlimm. Aber ja, das ist auch was, was viele Außenstehende wohl nur schwer verstehen können und auch völlig berechtigt. Du hast deinen missbrauchenden Vater ja trotzdem noch lieb und möchtest den nicht verlieren. Und abgesehen davon konnte ich ihn nicht verlieren, weil ich niemanden hatte. So, ich hatte ja nur ihn und meine Mutter war mehr oder weniger nur so ein Schatten von ihm innerhalb dieser Beziehung. Die war nicht mehr wirklich eine eigenständige Person. Und ja, ich habe ihn gebraucht. Ich habe ihn nicht nur trotzdem lieb gehabt, sondern ich habe ihn gebraucht und den Familienzusammenhalt auch gebraucht. Und ich hatte außerhalb der Familie ja niemanden. Der hat uns ja abgeschottet von allem. Der hat uns sozial sehr gut isoliert. Meine Mutter hatte keine Freunde mehr. Die waren ja alle böse und schlecht und sie sollte sich distanzieren von denen. Er hat ihr ja auch davon abgeraten, bis hin zu verboten arbeiten zu gehen. Somit war sie völlig abhängig von ihm. Und ich hatte nicht wirklich Freunde. Also ja, war für mich schwierig. Und es wäre jetzt für mich nicht so günstig gewesen, wenn der ins Gefängnis gekommen wäre, weil für mich gab es gar keine Möglichkeit von einer anderen Realität.
Obwohl es der Familie finanziell immer schlechter geht, möchte Dirk nicht, dass Martina sich einen Job sucht.
Meine Mutter hat Anstalten gemacht, sich Arbeit zu suchen. Sie hatte die Idee und das Bedürfnis, aber mein Stiefvater wollte das nicht. Der hat ihr das mehr oder weniger verboten. Er hat sie zumindest ausgeredet mit seiner manipulativen Art, die er eben drauf hatte. Die hat eben auch bei ihr sehr gut funktioniert. Und er meinte dann auch so zu ihr, du kannst jetzt keine Arbeit suchen, die sind hinter uns eher. Wenn wir einen Schritt nach draußen gehen, dann machen die uns fertig. Also es kam auch immer wieder dieses Narrativ von die und die sind gegen uns, so dieses typisch Paranoide. Ja, und das hat er sehr stark benutzt, um meine Mutter vom Arbeiten abzuhalten.
Stella hat in dieser Zeit Angst davor, mit jemand Außenstehendem über die Sache zwischen ihr und ihrem Stiefvater zu reden.
Ich habe mich sehr geschämt für den Missbrauch, eben dadurch, dass ich kooperativ gehandelt habe. Weil, ja, deswegen habe ich mir ja auch immer gewünscht, ich könnte das einfach über mich ergehen lassen und müsste nicht kooperieren. Weil durch diese Kooperation war ich ja zumindest handlungstechnisch mit beteiligt und habe mich als, ja, aktiv empfunden, als, ja, beschmutzt auch irgendwie und vor allem habe ich mich geschämt dafür. Sehr lange. Ich wäre mit der Geschichte auf keinen Fall zu irgendjemandem hingegangen, weil ich nicht gewusst hätte, wohin. Also erstmal war ja immer noch dieses Bedürfnis, die Familie intakt zu halten, sehr stark bei mir. Ich wollte uns nicht in Gefahr bringen und ich hätte gar nicht gewusst, mit wem ich drüber hätte sprechen können, selbst wenn ich das hätte wollen, weil ja, ich war sozial sehr isoliert. Wir hatten keine großen Familienfreunde oder Vertraute. In der Schule hatte ich keinen Anschluss und ich hatte sehr liebe Lehrer, aber auch da war die Hemmschwelle irgendwie zu groß oder es wäre mir einfach nicht in den Sinn gekommen, zu irgendjemandem hinzugehen.
Durch die Missbrauchsvorwürfe gegen Stefan scheint Dirk zusätzlich abgesichert, dass Stella ihrem Vater nichts erzählt.
Ja, Dirk hat sich auch ziemlich abgesichert durch diese Vorwürfe, weil ich hätte ja auch nicht zu meinem Vater gehen können. Ich konnte mit ihm ja über nichts in dieser Hinsicht sprechen. Immer wenn ich mit meinem leiblichen Vater über Sexualität reden wollte, wie ich das auch oft wollte, weil ich sehr interessiert dran war, so wie wenn man so ist, wenn man in die Pubertät kommt, da war er sehr zögerlich und meinte auch zu mir, ich kann mit dir nicht über solche Themen reden, weil ja, wenn ich das mache, dann darf ich dich nicht mehr sehen. Und das fand ich damals merkwürdig, aber mittlerweile kann ich das besser einordnen, weil das eben an diese Missbrauchsvorwürfe gekoppelt ist. Er durfte sich überhaupt nicht über irgendwas Sexuelles äußern in meiner Gegenwart, weil das einfach ja zu gefährlich war.
Stellas Gymnasialzeit.
In der Schule wird Stella gemobbt. Lernt sie doch einmal Leute kennen, verteufelt ihr Stiefvater diese ausnahmslos. Das beginnt bereits in der Grundschule und zieht sich bis zur Berufsschule.
Bei meinem Stiefvater war es egal, mit wem ich angekommen bin. Es war nie recht. Er meinte immer so, ja, du sollst Anschluss finden und Freunde haben, aber nicht so. Also egal, mit wem ich angekommen bin, es hieß immer, oh, die ist aber merkwürdig, die ist aber komisch, mach lieber nichts mit der, die hat kriminelle Energie. Also es wurden auch immer Vorwürfe in den Raum gestellt, dass diese anderen Kinder schon in der Grundschule nicht gut für mich seien und nur Böses im Sinn hätten und ein schlechter Einfluss auf mich seien. Wenn ich mich mal mit jemandem angefreundet habe, hat der keine Gelegenheit ausgelassen, die Person schlecht zu reden, immer wieder irgendwas zum Nörgeln gefunden. Und wenn ich dann was mit den Leuten machen wollte, habe ich mich schon schuldig gefühlt und ganz unangenehm gefühlt, wenn ich dann ankündigen musste, ja, ich will was mit der und der machen, so, dann musste ich mir auch immer erstmal diese Tirade anhören, ja, aber die ist nicht gut und überhaupt. Mir wurde halt sehr viel schlechtes Gewissen gemacht.
Die finanzielle Notlage der Familie befeuert Stellas Isolation zusätzlich. Stella kann bei vielen Dingen, die für andere Kinder selbstverständlich sind, nicht mitmachen. Sie trägt keine Markenklamotten, kann nicht abends mit anderen in Clubs und selbst Klassenfahrten erweisen sich als schwierig. Die Situation der Familie verschlechtert sich während Stellas Gymnasialzeit immer weiter. Als Teenagerin empfindet Stella Sex als Machtinstrument und fängt an, sich in der Schule sexuell sehr freizügig zu geben, um Sympathien bei den Jungs zu gewinnen. Sie hat einige männliche Verehrer, doch lässt kaum engen Kontakt mit ihnen zu, da sie mit Verehrung auch das verbindet, was ihr Stiefvater mit ihr macht.
Wenn jemand initiativ auf mich zukam, ohne dass ich das angefangen oder initiiert habe, dann habe ich das als sehr bedrohlich empfunden. Und dann bin ich auch teilweise vor meinen Verehrern weggerannt. Also es gab diesen Rosentag am Valentinstag, wo Rosen verschickt wurden. Und als ich dann eine Rose bekommen habe von einem, von dem ich das auch gar nicht erwartet hätte, ja, da bin ich davon gerannt von ihm, um ihm im Gang nicht begegnen zu müssen, weil das für mich bedrohend war. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, dadurch, dass er mich halt wollte. Und wollte dieser Verpflichtung aus dem Weg gehen. Umgekehrt war es kein Problem, wenn ich Interesse an jemandem hatte, dann war das für mich was, in dem ich mich sicher gefühlt habe und in dem ich das auch ausprobieren wollte. Also ja, ich muss den Kontakt initiiert haben und das Interesse auch initiiert haben, sonst fühle ich mich bedroht. Und das ist, ja, bis heute wirkt sich das aus.
Stellas einzige wirklich gute Freundin während der Gymnasialzeit kommt aus einer sehr christlichen Familie. Stella hat daher das Gefühl, mit ihr nicht über Sex reden, geschweige denn ihr etwas von dem Missbrauch erzählen zu können.
Zu spät für die Rettung.
Nach ein paar Jahren auf dem Gymnasium fordert die Arbeitsagentur eine große Rückzahlung der Unterstützung von Stellas Familie. Als die nicht gezahlt werden kann, bekommt die Familie kein Geld mehr. Stellas Mutter möchte zur Agentur fahren und die Sache klären. Doch Dirk hält sie davon ab. Fortan besteht das Einkommen der drei aus Dirks mickrigem Kundenstamm, seiner Lebensberatung und Stellas Kindergeld. Bald kann die Familie den Strom nicht mehr bezahlen. Die Stadtwerke stellen ihn ab. Diese Krisensituation schweißt die Familie ironischerweise mehr zusammen. Der Zeitpunkt, an dem Stellas Eltern realisieren, dass sie beim Arbeitsamt dringend Klärung schaffen müssen, kommt viel zu spät.
Das war viel zu spät, um noch irgendwas zu retten, weil wir noch nicht mal mehr das Geld für ein Busticket hatten, um zur Arbeitsagentur zu fahren. Die war nämlich in der Stadt, wo wir nicht waren. Und wir hatten keinerlei Gelegenheit, dort hinzufahren. Und wir hatten keinen Telefonanschluss mehr. Wir hatten keine Möglichkeit, in unserem Sinne zu kommunizieren mit dem Amt. Und durch die sehr erfolgreiche soziale Isolation durch meinen Stiefvater hatten wir eben auch keine sozialen Kontakte mehr, die uns irgendwo hinfahren konnten. Auch meiner Mutter hat er immer wieder erzählt, dass ihre Freundin, die sie am Anfang der Beziehung noch hatte, schlecht seien. Und ja, dann hat sie diese wenigen, aber ganz guten Freundschaften, die sie hatte, aufgegeben, die einfach nicht mehr unterhalten und sich auch nicht mehr darum bemüht, neue zu schließen. Das heißt, wir waren komplett abgeschottet. Und Hilfe suchen war jetzt auch nicht was, wo mein Stiefvater sehr gut drin war oder was er überhaupt in Erwägung gezogen hätte. Vielleicht mal irgendwie Nachbarn fragen oder so. Niemals.
Die Trennung des Vaters.
Stella ist 14. Die Beziehung ihres leiblichen Vaters scheitert. Stella besucht Stefan infolgedessen immer weniger, da es sie belastet, dass er seinen Trennungsschmerz bei ihr rauslässt.
Es war für mich ziemlich überfordernd, dass mein leiblicher Vater seine Probleme sehr auf mich abgeladen hat, gerade auch diese Trennung. er war ja der Erwachsene und eigentlich hätte er sich ja um mich kümmern sollen, aber es war sehr oft umgedreht, also gerade auch in dieser Situation. Und mich hat das ziemlich belastet. Ich wollte ihm ja auch helfen, weil ich ihn lieb hatte, aber ich konnte ihm ja nicht helfen. Gerade mit seinen Depressionen oder mit seinen Beziehungsdramen, da hatte ich ja gar keinen Einfluss drauf. Und es war auch eigentlich auch gar nicht meine Aufgabe, ihm da beizustehen. Aber ja, ich habe mich halt sehr hilflos gefühlt und teilweise auch wütend, weil ich konnte ja nichts ändern.
Irgendwann kommt Stefan nur noch von sich aus zu Besuch. Als sich die Notlage der Familie zuspitzt, eskaliert die Situation und Stefan und Dirk zerstreiten sich endgültig, da Dirk nun mehr Unterhalt von Stefan fordert.
Meine Eltern haben mich in Dirks Büro geholt, ja, und da haben wir offiziell zum ersten Mal wirklich drüber gesprochen, wie es um uns finanziell steht. Und da haben die beiden mir eröffnet, Dirk hat das gesagt, ja, dass es bei uns kritisch ist finanziell, dass wir kein Geld mehr haben und dass wir nicht wissen, wie an Geld kommen. Und ja, das wurde mir sehr offiziell präsentiert in diesem Gespräch.
Stefan behauptet, er könne der Familie finanziell gerade nicht helfen. Ab diesem Zeitpunkt redet Dirk kein Wort mehr mit ihm.
Umzug in die Sozialwohnung und Bruch mit dem Vater.
2010 ist die Familie am Ende. Sie kann die Miete nicht mehr zahlen. Stella, Martina und Dirk ziehen mitten im Winter in eine heruntergekommene Sozialwohnung, um nicht komplett auf der Straße zu landen. Am ersten Tag in der neuen Wohnung ruft Stefan Stella an und klagt ihr wieder einmal seine Sorgen.
Das war so, dass wir eigentlich gerade erst eingezogen waren und ich muss mich mit der Situation auch erstmal akklimatisieren. Also es war schwierig für mich, das einzusehen. Ja, wir sind jetzt in dieser Sozialwohnung. Es war für mich sehr bedrückend und sehr niederschmetternd und dann ruft mich mein Vater an und ich wusste gar nicht, was ich mit dem jetzt machen soll, weil ich hatte den Eindruck, ich soll ihn jetzt trösten über seine Traurigkeit, über meine Situation. Also ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ja, für mich war es eben auch kompliziert, weil eigentlich hatte ich ja den Grund, traurig zu sein und wütend zu sein und ich musste ihm jetzt über meinen Missstand hinweg helfen und das hat mich einfach gestört. Und ich war mal wieder sehr hilflos und wütend in der Situation und habe dann aber auch keinen anderen Ausweg gesehen, als einfach aufzulegen, weil ich das einfach weg von mir haben wollte. Dieses, ich muss jetzt auch noch ihn beruhigen, weil es mir schlecht geht. Da habe ich dann, ja, meine letzten Worte mit ihm gesprochen. Ich hatte Schriftkontakt mit ihm, weil er immer wieder versucht hat, mich zu erreichen. Auch über Lehrkräfte, über die Sekretärin in meiner Schule und auch über einen, ja, Klassenkameraden sozusagen, mit dem es auch schwierig war, schwieriges Verhältnis mit dem. Und dann hat er immer wieder versucht, sich an mich ranzuwanzen und ich habe ihm dann über einen Brief erklärt, ich möchte nicht mehr und ich möchte keinen Kontakt mehr. Und das hat er seither auch respektiert.
Auch in der Sozialwohnung hat die Familie teilweise keinen Strom und bleibt die Miete schuldig. Dirk verfällt dem Alkohol und ernährt sich sehr ungesund. Er zweifelt nun an seinem Traum vom großen spirituellen Zentrum, was auch Stella in eine schwere Depression fallen lässt.
Das war für mich sehr schlimm, weil auch ich mich irgendwo an diese Vision von ihm oder an so dieses Gerüst festgeklammert hatte, dass irgendwo Licht am Ende des Tunnels ist. Und auf einmal gibt er quasi fast schon zu, dass es alles nicht valide, dass es alles nicht echt oder das wird nicht funktionieren. Und wenn er schon zugibt oder sagt, das funktioniert nicht, das war mal wieder so ein Backstein in der Magengrube und ich habe regelrecht Panik bekommen in dem Moment, weil ja, er hat dann eben diese Resignation gezeigt, aber wir waren abhängig von ihm und jetzt gibt er auf. Das war ziemlich schrecklich. Da, ja, hatte ich ziemliche Panik.
Leben am Tiefpunkt.
Etwa ein halbes Jahr lang geht die Familie im Winter 2010-2011 regelmäßig Flaschen sammeln und lebt vom Pfand. Stellas Mutter und ihr Stiefvater stehen teilweise auch vor dem Supermarkt und sprechen Leute an.
Ja, das war dann so, dass wir eben durch dieses Flaschensammeln nicht sehr viel Geld einnehmen konnten. Und mussten uns dann eben aufs absolute Minimum beschränken. Also wir haben uns dann auch mal eine Woche nur von Haferflocken ernährt, mit Marmelade, die wir noch da hatten. Und Dann habe ich mir irgendwann mal auch Flaschen zusammengesammelt, um mir Knäckebrot, was Salziges, kaufen zu können. Also das war so ziemlich der Tiefpunkt dieser finanziellen Misere, in der wir gesteckt sind. Und in dieser ganzen Zeit bringt es dann mein Stiefvater noch fertig, sich einen Rubbel los vom Lotto zu holen, weil, oh ja, das Glück ist ja auf unserer Seite. Er hat wieder was gesehen und überhaupt. Und das hat mich dann auch ziemlich wütend gemacht.
Amandas Anschuldigung.
Stellas Stiefvater hat eine erwachsene Tochter. Sie heißt Amanda und ist verheiratet. Amanda bringt ihrem Vater immer wieder Lebensmittel vorbei. Irgendwann sagt sie ihm, ihr Ehemann wolle das nicht mehr. Dirk rastet aus und beendet das Verhältnis zu seiner Tochter vollends. Dirk und Martina sagen, Amanda sei ein ganz böser Mensch. Sie würde behaupten, Dirk hätte sie in der Vergangenheit vergewaltigt.
Martina arbeitet wieder.
Zum Jahreswechsel 2011 fängt Martina als Putzkraft an. Sie verdient etwas Geld, kann den Antrag auf Hartz IV stellen. Die Familie hat nun etwas Luft, kann zumindest ihre Grundbedürfnisse decken. Stella, Martina und Dirk wohnen dennoch weitere 5 Jahre in der Sozialwohnung.
Dirks Psyche.
Dirks Alkoholismus verschlimmert sich mit der Zeit. Er kommt 2012 in ein Wiedereingliederungsprogramm der Agentur für Arbeit. Eine psychiatrische Evaluation bescheinigt ihm eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Dirk hatte eine sehr schwere Kindheit. Er erzählt, sein Vater sei gewalttätig gewesen und seine älteren Geschwister hätten ihn gequält. Zudem habe sein Vater ihn mit 4 Jahren vergewaltigt. Dirk behauptet aber, dass die Vergewaltigung für ihn nicht so schlimm gewesen sei. Er brüstet sich gerne damit, dass er seine Kinder nie geschlagen hätte.
Ja, er hat immer gemeint, ich werde meine Kinder niemals schlagen, ich bin geschlagen worden. Dieses Leid werde ich meinen Kindern niemals antun. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die sehr häufig passiert, dass sich damit gebrüstet wird. Diese physische Gewalt wird hier nicht fortgesetzt. Aber es wird einfach überhaupt nicht darüber gesprochen, dass psychische Gewalt ebenso furchtbar und schlimm ist. Und das war eben bei ihm das Ironische. Immer dieses, ja, ich bin ja so toll, weil ich meine Kinder niemals schlage. Aber was er getan hat, ist auch nicht so wirklich Vorzeige-Vater-Material.
Was Stella am Leben hält.
Trotz ihrer misslichen Lage schafft Stella es immer wieder, sich kleine Momente des Glücks zu schaffen, hauptsächlich mit Hilfe von Musik.
Ja, eine Freundin von mir hatte einen Freund, der uns zum Pizza-Essen eingeladen hat, sich nach Hause, Tiefkühlpizza, das war für mich das Höchste der Gefühle und mega besonders. Und der hatte auch einen tollen Musikgeschmack. Der hat dann so Punk und Grunge gehört, so Nirvana und alles in der Richtung. Und meinte dann so, hey, hast du Lust, dass ich dir die Musik auf dein Handy ziehe, weil ich sehr viel Interesse daran geäußert habe. Und dann hat er mir diese Musik auf mein Schiebehandy, das ich damals hatte, mit Engelsgeduld draufgeladen. Und dann habe ich mir diese Musik so als, ja, was unheimlich Schönes bewahrt. Und ich habe diese Musik gehört und die hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und das war für mich sehr befreiend, weil ich dadurch vielleicht auch meiner Wut irgendwo ein Ventil geben konnte. Und meinem Wunsch nach Selbstständigkeit, nach Freiheit. Und selbst in dem ganzen Elend saß ich dann da am Fenster, so unterm Sommersternenhimmel und habe diese Musik gehört und habe mich trotzdem irgendwie glücklich gefühlt. Trotz allem. Und die Musik hat mich sehr getragen.
Dirk mischt sich in Stellas Pläne ein.
Stella möchte nach ihrem Abitur 2012 Psychologie studieren. Aufgrund des hohen NCs wird sie aber nicht angenommen. Ihr Stiefvater entscheidet, dass sie eine Ausbildung zur Arzthelferin machen soll. Er schreibt sogar ihre Bewerbung. Auch das Germanistikstudium, das Stella später abschließen wird, ist noch Dirks Idee.
Ich glaube, dass das schlichtweg sein sehr übertriebenes Kontrollbedürfnis war. Also der hat versucht, alles, was ich mache, zu kontrollieren, zu entscheiden und hat mir auch gar nicht zugetraut, dass ich eigene Entscheidungen treffe. Selbst wenn das irgendwas war zum Zusammenbauen, das ich mir geholt hatte in Zeiten, wo das finanziell noch möglich war, hat er es mir aus der Hand gerissen und das dann selber gemacht, obwohl ich es oftmals hätte besser können. Und auch das Bewerben für die Uni hat er mir alles in Anführungsstrichen abgenommen, beziehungsweise an sich gerissen. Der wollte mich einfach kontrollieren. Aber wie man so wirklich eine Karriere aufbaut, das hat mir niemand gezeigt und da hat mich auch niemand groß unterstützt mit. Ich hatte einfach kein Modell. Aber ich hatte halt sehr viel Interesse an Wissen und ich glaube, das hat mich auch gerettet, so dass ich unbedingt an die Uni wollte. Und da bin ich heute noch sehr glücklich drüber, dass ich diesen Sprung dann auch gemacht habe, weil der hat in so vielen Hinsichten Gutes gebracht in mein Leben.
Das Liebesgeständnis.
Der Missbrauch von Stella zieht sich bis zu Dirks Tod. Die Abstände werden geringer. Nach dem Umzug in die Sozialwohnung missbraucht der Stiefvater Stella etwa alle 2 Wochen. Seine körperliche Verfassung ist inzwischen lebensbedrohlich.
Also in Richtung zu seinem Tod hin, als es ihm immer schlechter ging, wurde der Missbrauch weniger häufig und auch, weniger körperlich. Aber er meinte dann auf einmal irgendwann, er würde mich lieben. Also ich liebe dich, hatte er ausgesprochen. Und ich habe mich sehr geekelt in dem Moment. Er wollte mich dann auch küssen. Also es wurde dann auf einmal weniger nur körperlich, sondern er hatte dann auf einmal auch diesen emotionalen Anspruch an mich. Und das war für mich sehr, wieder mal bedrohlich, aber auch anekelnd. Ich habe mich sehr geekelt vor ihm in dem Moment.
Der Tod des Stiefvaters.
Dirk stirbt 2015 mit 52 Jahren. Stella kann sich noch gut an die Situation erinnern.
Also zunächst war alles wie immer. Der saß halt vorm Fernsehen und hat Fußball geschaut. Aber irgendwann meinte er so, er habe Schmerzen, auch so im Brustbereich. Und ich habe das in dem Moment wirklich nicht als bedrohlich oder gefährlich eingeschätzt, weil er sehr häufig Schmerzen hatte. Dadurch, dass er sich und seine Gesundheit so runtergewirtschaftet hat, war das an der Tagesordnung, dass er irgendwelche Beschwerden hatte. Und er hat das selbst auch nicht als was Bedrohliches wohl deklariert oder eingeordnet. Und ja, ich habe mir da nichts bei gedacht und bin dann wieder in mein Zimmer gegangen. Und auf einmal höre ich, wie aus dem Wohnzimmer so Röchelgeräusche kommen. Oder so, dass er nach Luft schnappt. Und dann bin ich sofort zu ihm und dann hat er auch schon seine letzten Atemzüge genommen. Er hatte einen sehr stark blau angelaufenen Kopf. Das war ein ziemlich verstörender Anblick. Und ja, ich habe gemerkt, dass es vorbei ist, als er nicht mehr mit mir gesprochen hat. Also ich kam da rein und er hat nicht reagiert auf mein mit ihm Reden. Und der hat immer geredet. Und immer so viel geredet. Und ich wusste in dem Moment, der redet nicht mehr. Jetzt ist vorbei.
Stella ruft den Rettungswagen und ihre Mutter. 2 Stunden lang reanimieren die Sanitäter. Anschließend liegt Dirk 5 Tage lang im künstlichen Koma, ehe Martina beschließt, die Geräte abzuschalten.
Seine Ärztin hat ihn gewarnt, dass wenn er seine Gesundheit weiter so herabwirtschaftet, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und er hat das als unverschämt empfunden, hat sich sehr darüber aufgeregt, dass das gefährlich sei, jemandem solche Panik zu machen. Er hatte ja auch Angstprobleme und es hat ihn extrem belastet. Aber er hat halt nichts getan. Er wollte das auch nicht ernst nehmen, diese Drohung. Ja, und kurz später ist es dann eben eingetreten, was die Ärztin vorher gesagt hat. Es war ziemlich merkwürdig. Als ich dann gemerkt habe, okay, er wird jetzt wahrscheinlich sterben. Es war für mich einerseits natürlich schlimm, weil er ja mein Vater war und ich ja trotzdem irgendwo ihn lieb hatte, wie ich ja schon gesagt habe. Aber es war gleichzeitig auch so eine Realisation, der ist jetzt weg. Und alles, was unangenehm mit ihm einhergeht, ist auch weg. Du kannst jetzt in die Stadt gehen und dir einen Pony schneiden lassen und der wird nichts dagegen tun. Du kannst alles machen, was du willst und er wird nichts dagegen tun und er wird vor allem nie wieder in dein Zimmer kommen. Und das war so mein Gedankenfluss in dem Moment, so diese Realisation, ich bin jetzt frei.
Trotz allem weint Stella, als ihr Stiefvater stirbt. Ein Teil in ihr hat ihn bis zum Ende als Vater gesehen.
Also getrauert habe ich definitiv. Es war trotz allem natürlich schlimm für mich, meinen Vater zu verlieren. Aber diese Trauer konnte ich sehr gut hinter mir lassen, weil wir ja durch diesen Tod von ihm und auch durch die Hilfe von außen sehr schnell vorankamen. Auf einmal, das war, als wäre so ein Knoten geplatzt. Meine Mutter hat sehr viel Unterstützung bekommen von ihren Arbeitskolleginnen und auch Freundinnen. Also sie hat jetzt auch wieder Freundschaften angebandelt mit den Leuten um sich rum. Und das hat uns sehr viel geholfen. Wir haben dann eine neue Wohnung vermittelt bekommen und meine Mutter konnte jetzt auch selbstständig für sich ihr Leben aufbauen. Und mein Studium begann ja schon sehr schnell nach diesem Tod von ihm. Also es lief alles sehr schnell weiter und es lief vor allem auf einmal gut. Und die Realisation, was er mir eigentlich angetan hat und wie viel Unrecht er uns angetan hat, hat sich dann natürlich auch langsam aber sicher eingestellt. Ja, das war nicht leicht, aber sehr, sehr heilsam und notwendig.
Erst anderthalb Jahre nach Dirks Tod spricht Stella ihre Mutter auf das Geschehene an. Martina unterhält sich auf einem gemeinsamen Spaziergang mit einem Mann, der Stella seltsam ansieht, was in ihr Flashbacks auslöst. Ihre Mutter ist daraufhin erschrocken und wütend, fällt aus allen Wolken. Bis zu diesem Zeitpunkt war Stella davon ausgegangen, dass ihre Mutter über den Missbrauch Bescheid wusste.
Meine Mutter hat nichts gewusst. Ich habe mit ihr ja gesprochen nach seinem Tod über diesen Missbrauch und da ist sie aus allen Wolken gefallen. Sie hat das nicht gewusst und war sehr bestürzt darüber.
Heutige Situation.
Bis heute kämpft Stella mit den vielfältigen durch ihre Familiengeschichte und den Missbrauch verursachten Problemen wie emotionaler Instabilität und Bindungsängsten.
Also mit Beziehung und Liebe verbinde ich persönlich sehr viel Unheil, vor allem sehr viel Streit und sehr viel auch Zwang vor allem, sehr viel Unfreiheit. Und wenn sich mir jemand romantisch nähert, dann fühle ich mich dadurch immer noch bedroht. Also ich empfinde es als sehr schwierig, eine Beziehung auch einzugehen und denke definitiv, dass das mit diesem Vorgelebten zu tun hat. Weil eine Beziehung oder eine Familie ist für die meisten Menschen ja ein sicherer Hafen, in dem man sich begeben kann, in dem man selbst sein kann und sich auch positiv entwickeln kann. Und für mich war das immer so ein Höllenfeuer, aus dem ich eigentlich nur raus möchte. Das mich beschränkt, das mich bedroht und das mir gegenüber nichts Gutes will.
Stella hat es nach dem Tod ihres Stiefvaters geschafft, ihr Bachelorstudium in Germanistik abzuschließen. Aktuell schreibt sie an ihrer Masterarbeit. Sie lebt alleine in einer Großstadt. Finanziell hat sie keine Probleme mehr. Ihre Leidensgeschichte will Stella in Buchform veröffentlichen, um Menschen in ähnlichen Situationen Mut zu machen und Wege zu eröffnen.
Also ich finde, dass Hilfe vor allem durch Aufklärung geleistet werden kann, weil wenn man in so einem Missbrauchskonstrukt drinsteckt, als Opfer sozusagen, dann ist das für viele, die das vielleicht auch von Kind auf erleben müssen, normal. Oder du bist vor allem, selbst wenn du erkennst, dass es nicht normal ist, du bist allein, du fühlst dich unfassbar allein und du hast keinen Anhaltspunkt oder keine, irgendwie Grundlage, auf die du dich berufen kannst. Das ist ein Ding, das passiert und das hat auch gewisse Dynamiken. Was mir im Nachhinein sehr geholfen hat, war, mich auseinanderzusetzen eben mit dem psychologischen Hintergrund von so einem Missbrauch. Was motiviert so einen Täter, wie es zum Beispiel mein Stiefvater motiviert hat? Und ja, dadurch, dass ich mich damit so forscherisch auch auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist eine Sache, die so oft passiert und vor allem auch genau so, wie es mir passiert ist. Das ist, und dass das mehr oder weniger auch fast ein prototypischer Missbrauch war, den ich durchlebt habe, den sehr viele andere Menschen auch so durchleben müssen. Vor allem durch diese Manipulation, kooperativ zu sein, dass der Täter sich selber so ein Gewissenskissen aufbauen muss, von wegen, das ist doch gut für uns alle, und dadurch eben diese Kooperation erfordert und da rein manipuliert. Ich finde auf jeden Fall, dass man Kinder nicht nur über den Fremden, der mit Bonbons winkt, berichten sollte, sondern auch darüber, dass sowas im nahen Umfeld passieren kann. Vor allem, dass im nahen Umfeld einen niemand irgendwie anfassen darf oder irgendwas dergleichen. Dass das nicht normal ist und vor allem eben auch, wie solche Täter vorgehen. Dass man das irgendwie vermitteln sollte und nicht nur vielleicht den Kindern, sondern auch den Personen drumherum.
Nach dieser Geschichte muss man erstmal durchatmen. Trotzdem ist es sehr wichtig, genau auf solche Schicksale aufmerksam zu machen. Ein großes Dankeschön also an Stella, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Und natürlich an Michael Lehmann, der diesen Podcast im Rahmen seiner Masterarbeit produzierte. Die Folge selbst gibt es übrigens auch auf Spotify, nochmal zum Nachhören. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. An den Reglern saß heute Valentin Sturm. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Unsere Sendungen findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger OB. Am Mikrofon war Alina Spitzenberger. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.